Hallo und willkommen zur Folge 74 des Our Podcast Zwei gekreuzte Mikros. Ja, heute wieder dabei Tobias.
Hi, Glück auf.
Und wir haben wieder einen Gast dabei, Glück auf Kevin.
Glück auf.
Ja, Thomas müssen wir heute entschuldigen, der hatte leider kurzfristig keine Zeit. Ja, wir nehmen heute direkt nach dem Derby-Sieg gegen Chemnitz auf und in der letzten Folge hatten wir ihn ja schon zu Gast. Heute haben wir wieder Kevin Macher vom Steigerfunk zu Gast und Kevin, ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, wir hatten doch sehr, sehr positives Feedback von unseren Hörern. Wir hatten viele Leute, die interessant fanden, was ihr als Fanradio macht, aber die auch deine Arbeit als Helfer für Veilchen-Fans mit Handicap sehr interessant fanden. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast und wie es dir so im Nachgang gegangen ist nach der letzten Folge.
Ja, also ich bedanke mich auch erstmal bei allen Zuhörern dafür das Feedback, was ich per Instagram oder auch am Spieltag bekommen habe. Also ich wurde auch am Spieltag angesprochen, jetzt im Derby, vor dem Spiel in Chemnitz. Einfach danke für das Feedback und wenn ihr auch wieder Verbesserungsvorschläge habt, oder so gerne auf uns zukommen.
Ja,
oder Wünsche natürlich.
Ja, ist doch cool. Am besten könnt ihr uns ja auch gerne weitergeben. Wir leiten das dann auch gerne weiter oder sammeln das. Also wir haben ja auch einiges bekommen und bleibt gerne dabei oder macht auch gerne Vorschläge, was wir noch an Themen vielleicht mal aus der Fanszene aufgreifen könnten oder andere coole Projekte. Ich weiß auch nicht. Zum Beispiel aktuell wird ja auch im Bereich Trikots was gesammelt. Vielleicht können wir dazu auch noch mal irgendwas machen. Also gibt ja schon einige Sachen, die auch interessant sind. Ja, man hört es schon an der Stimme von Kevin und mir. Also es war, glaube ich, ein ganz besonderer Samstag, das Derby in Karl-Marx-Stadt, 39 Kilometer nordöstlich. Ich glaube, wir waren alle da in unterschiedlichen Positionen. Tobias, du warst mit Thomas da und zwar der Thomas konnte jetzt kommen, weil aktuell 2 Wochen ja so Frühlingsferien in Hamburg sind. Tobias, wie bist du denn angereist und zum Stadion gekommen?
Also ich bin ja mit dem Zug angereist von Leipzig und dann sind wir dann ja dort noch was Kleines essen gegangen, was Kleines trinken gegangen und hatten ja auch noch einen Gast aus den Niederlanden mit dabei, der so ein bisschen so aus der Groundhopper-Szene kommt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und dann bist ja du mit deinem Kumpel aus den Niederlanden ja in den Fanblock gegangen. Und Thomas und ich haben uns durch die Wirren des Pressebereichs im Chemnitzer Stadion sozusagen gekämpft. Und das ist nämlich ganz spannend, dass nämlich der innere Pressebereich, also der Presseraum, und nämlich getrennt ist von der Pressetribüne. Und das war so, in Aue ist das ja auch ganz genauso. Und da haben wir doch erstaunlich viele Journalisten gesehen.
Was meinst du mit getrennt? Also man muss da extra wieder aus dem Stadion raus oder
genau,
ist das einfach
genau.
In den Katakomben?
Nee, man muss sozusagen wieder aus dem Stadion raus und ist dann sozusagen, hat dann nochmal einen extra Eingang auf die Pressetribüne und wir haben uns dann ein bisschen durch die inneren Katakomben dann nochmal gearbeitet und hatten dann eine sehr nette Ordnerin, die uns das sehr geholfen hat und fanden das ja ganz spannend, dass wir ja dachten irgendwie, dass der VIP-Bereich ja unser Essen ist. Und ich hatte mich da ja sehr gewundert und Thomas auch, aber uns war das halt leider egal. Und das heißt, er hat Bier gegeben, super leckeres Essen gegeben. Und doch, aber bevor wir den Chemnitzer FC plündern konnten, wurden wir dann doch wieder von einer netten Dame zurückbegleitet, weil wir uns nicht zu essen nehmen durften. Da waren wir leider nicht schnell genug. Und hinter uns saßen sozusagen auch noch so die verletzten Spieler von Chemnitz und die waren wirklich sehr nett, die haben uns auch immer die Tür offen gehalten, das muss man ehrlicherweise auch mal sagen, das sind ja alles 4 junge Kerle gewesen und ja, muss halt sagen, so ein bisschen das Chemnitzer Stadion ist halt so wie so viele ostdeutsche Stadien, also das hast auch ähnlich so auch in Halle oder so, das ist ja auch so ein ganz ähnliches Stadion, die sind ja im Kern ja auch immer gleich auch.
Ja, also mit dem Presseraum, da kann ich auch noch eine Geschichte aus Rostock erzählen. Da ist es halt ganz genau so, du gehst durch den VIP-Bereich zum Presseraum und du kommst an dem ganzen Essen vorbei. Und dann steht dafür, die Journalisten stehen irgendwie 2 Würstchen da und nach dem Spiel gab es auch gar nichts mehr. Also das war schon echt verrückt. Ja, aber schön, dass das auch geklappt hat bei Hansa. Also da bin ich auch dankbar, dass ich da nochmal, dass das dann auch geklappt hat, auch wenn das Spiel natürlich beschissen war. Aber dazu ja mehr später mehr. Ja, aber ihr habt auch ganz gut das Spiel verfolgen können. Also vielleicht mal zum Drumherum. In der ersten Halbzeit war ja auch unser Fanblock relativ leer, wenn ich das gesehen habe, weil einige Leute wohl zu spät gekommen sind oder Probleme in der Innenstadt oder so haben. Habt ihr das auch gesehen? Also ist euch das auch aufgefallen, dass in der ersten Halbzeit gar keine Beflaggung am Block auch war, Kevin?
Ja, also ich hatte es tatsächlich auch schon im Vorfeld mitbekommen. Wir hatten da mal intern ein bisschen kurz gequatscht und da hieß es schon, dass es irgendwie Komplikationen irgendwie in der Innenstadt gegeben haben muss. Im Nachgang sind ja jetzt auch diverse Videos in den sozialen Medien vielleicht rumkursiert. Vielleicht hat es der ein oder andere ja schon gesehen. Unschöne Szenen auch und ich glaube, deswegen ist ja auch der Teil unserer Fanszene etwas verspätet angereist.
Ja, also ich glaube, sie waren wohl am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt und auf dem Rückweg gab es dann ein paar Scharmütze. Also ich meine, ja, da lassen sich da wahrscheinlich auch die Leute einfach nicht trennen. Und ich fand es auch nach dem Spiel, da bin ich ja mit dem ganzen Mob dann sozusagen Richtung Hauptbahnhof. Da war es auch, ja, auch noch teilweise ein bisschen angespannt und die Leute waren schon auch da sehr eingepfercht, sag ich mal. Also, dass man dann alle zum Bahnhof geleitet hat und das hat ja auch noch ewig gedauert nach dem Spiel. Ich glaube, den Sonderzug haben sie dann auch verpasst oder was, ich weiß es nicht genau. Insgesamt kommen wir vielleicht mal zu den Zahlen. 14.812 Zuschauer. Ich glaube, ihr konntet das auch ganz gut sehen, Tobias, dass bei den Chemnitzern im Heimbereich doch auch einiges frei war, ne? Also ich fand es ehrlicherweise sah es nicht nach ausverkauft aus.
Nee, es waren schon noch dann und wann noch mal ein paar Plätzchen frei. Aber es ist natürlich manchmal so, du kaufst dir ein Ticket, wirst irgendwie krank, kriegst das Ticket nicht mehr los. Also vielleicht sind das auch gut Dauerkarten, die werden natürlich jetzt nicht für den Sachsenpokal gelten. Aber es war schon noch ein bisschen was frei, das ist richtig.
In der zweiten Halbzeit wurde dann ja auch der Zaun beflaggt auf Auer Seite und dabei gab es ja dann wohl Probleme mit dem Fluchttor, dass das Fluchttor offen bleiben musste. Deshalb war ja auch der Anpfiff ein bisschen verzögert, neben der ganzen Pyrotechnik, die dann in der Chemnitzer Südkurve dann auch gezündet wurde. Das war noch ja interessant, dass man es auch dann nicht schneller hingekriegt hat, dass man irgendwie das Banner anders hängt oder ich weiß es nicht. Also das hat ja auch alles seine Richtigkeit. Ich fand das auch im Block. Ich weiß nicht, Kevin, wie du das wahrgenommen hast. Ich fand das auch im Block sehr, sehr eng und diese Vario-Seats, die führen halt dazu, dass du nicht in zwei Reihen stehen kannst. Also das ist einfach ein nicht gut gemachter Stehplatzbereich auch, wenn das so voll ist.
Ja, dem kann ich entgegen, also ich würde dagegen sprechen. Ich war ja in Dresden im Gästeblock und da fand ich sogar noch enger. Also die Vario-Plätze jetzt in Karl-Marx-Stadt fand ich da schon fast angenehmer. Also wir hatten genug Platz. Ich fand es in Dresden tatsächlich enger und voller auch. Von daher hätte ich jetzt so auch gedacht, wie du halt auch schon im Vornherein gesagt hast, dass das Stadion dann nicht ganz voll war, auch eben nicht der Gästeblock.
Ja, also das glaube ich schon, aber ich glaube auch ein Faktor ist, den man gar nicht so bedenkt, die ersten drei Reihen, die sind wahrscheinlich bei der Kapazität auch mit eingedacht, aber da kann halt keiner stehen. Also, weil da die Flaggen sind, da sieht halt keiner was. Also deshalb ist eigentlich jeder Block, wenn er voll ist, übervoll schon mal theoretisch. Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht können Sie das ja auch in Zukunft mal ein bisschen schauen, dass Sie das da besser hinkriegen. Aber ich weiß es nicht. Im Ligabetrieb ist das ja selten sehr voll. Blog ist auch ein gutes Stichwort. Ich wollte auch jemanden grüßen, und zwar der noch neben mir stand. Der meinte auch, dass er unseren Podcast kennt. Leider den Namen vergessen. Und noch eine andere Anekdote. Auf dem Rückweg habe ich dann noch den Sven aus Leipzig getroffen, der uns auch regelmäßig hört mit seiner Begleitung. Und Tobias hat auch nach dir gefragt.
Ach, echt?
Ja, ob ich der aus Leipzig bin. Und habe ich gesagt, nee, der ist gerade auch selber auf dem Weg zum Bahnhof. Ja, und der Freund von ihm, der Sören, der hat uns dann auch mitgenommen. Und Sören war noch CFC, ist also CFC-Fan aus Leipzig. Und das wurde dann noch eine ganz lustige Rückfahrt auch. Ja, das ist sehr cool, dass die uns mitgenommen haben und auch liebe Grüße. Ja, Tobias, haben auch angeboten, dich mal häufiger mitzunehmen, wenn du Bock hast. Also, das ist doch ein cooles Angebot auch für dich.
Ja, voll lieb, ja, wirklich, wirklich voll cool, danke.
Ja, zum Spielverlauf. Das 1-0 wurde von Max Schmidt erzielt, unser Neuzugang vom 1. FC Köln. Und das 2-0 auch von einem langjährigen Auer Spieler. Von Ede Majacek. Und hat mich auch für ihn persönlich gefreut. Er ist jetzt auch schon lange bei uns. Also, dass beide jetzt auch im Derby treffen. Und Tobias, wie fandst du, wer war für dich der beste Spieler?
Oh, es gab viele gute Spieler. Also ich fand nur das Pepic, der hat richtig Betrieb gemacht. Also man hat deutlich auch gesehen, ich meine, der war ja komplett zugetaped. Also irgendwie, ich habe auch dann noch gesehen, der hat sich dann ja, glaube ich, nochmal eine kleinere Blessur und nochmal zugezogen am Oberschenkel. Aber ich habe gedacht, boah, wenn der dem irgendwie die Tapes wegnimmt, der Mann fällt in sich zusammen. Wen fand ich auch noch gut? Also ich fand auch, also Majacek war auch nicht schlecht. Ich fand, also es gab total viele gute Spieler. Also ich fand ja auch, in Kansa fand ich auch richtig gut. Also der hat ja auch getanzt wie so ein kleiner Brasilianer. Also der war immer genau im richtigen Moment da. Also das war, also es war wirklich eine gute geschlossene Mannschaftsleistung.
Bei der Startelf gab es da auch mehrere Wechsel zum Vergleich zum Spiel die Woche davor gegen Waldhof Mannheim. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, war in Kansa neu in der Startelf und Erik Majacek, ne? In der Innenverteidigung auch?
Genau, und ich glaube, Pepic ist noch reingekommen.
Pepic ist auch reingekommen. Alilunde wurde dann ja später noch eingewechselt. Aber ich würde
In
sagen,
Kanzer muss ich dich enttäuschen. In Kanzer hat tatsächlich gegen Mannheim zu Hause gespielt.
okay, dann war
In
der
der
Wechsel.
Startelf.
Ja, genau, da war der Wechsel
Dafür
vor dem Spiel gegen Mannheim, ja.
hat Maxim Burkhardt von Anfang an nicht gespielt und Pascal Vollmann kam in die Startelf zurück.
Ah, Fallmann, ja. Ah, genau, aber es waren auf jeden Fall zwei Wechseln in der Verteidigung. Ich finde, man merkte das auch. Also die Verteidigung wirkte deutlich frischer. Also einfach der Fitnessgrad hat sich verbessert. Also gerade bei den ganzen angeschlagenen Leuten, die wir hatten mit Majacek und auch vorher mit, ja, Vukancic hat jetzt da nicht mitgespielt, aber also das war vorher schon offensichtlich, dass es da verschiedene Probleme auch mit der Kondition und mit der Fitness und allem gab. Ich würde mal sagen, wir hören mal in das erste Interview rein. Wen möchtest du denn als erstes hören, Tobias?
Ich würde sagen, Linus.
Linus, an dir war ja heute überhaupt gar kein Vorankommen oder Durchkommen an dir. Was hat dich heute so stark gemacht?
Ja, ich meine, es ist eine geile Atmosphäre hier. Ich hatte es noch von damals in Erinnerung. Da war auch schon eine fette Stimmung. Da haben wir aber dafür gesorgt, dass es eher von der anderen Richtung kam. Und heute hatten wir eigentlich von Anfang an, wir haben eine sehr gute erste halbe Stunde gespielt, direkt super ins Spiel gefunden und dann unseren Matchplan auch verfolgen können. Und dann ist es hier einfach Derby-Charakter. Wenn du dich da mal in so ein Spiel reinbeißt, dann kann da richtig Feuer sein und da kannst du ganz viel Kräfte entwickeln. Ja.
Das glaube ich dir gerne. Was hat euch denn gerade in der ersten Halbzeit so stark gemacht?
Ich glaube, die gewisse Ruhe, dass du dich nicht so hektisch machen lässt von dem Außenrum, weil wir wussten alle, um was es heute geht, vor allem auch für den Verein. Natürlich auch um die einzelnen Spieler, dass wir das Spiel gewinnen wollen, aber im Großen und Ganzen ging es heute in erster Linie um unsere Fans und unseren Verein. Und ich glaube, so diese nötige Abgezocktheit am Anfang, dass du Chemnitz nicht einlädst, dass du die Zweikämpfe resolut führst, dass da nicht so eine Stimmung entsteht wie am Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen. Da haben wir es dann nicht mehr so gut gemacht. Und dann brennt das Stadion hier und dann wird es schwer. Aber ich glaube, so am Anfang im Keim zu ersticken, war so der Schlüssel, dass wir super ins Spiel gefunden sind.
Da sehe ich ähnlich. In der zweiten Halbzeit musstet ihr ja ganz schön einstecken. Du ja auch. Dir wurde, glaube ich, auf den Arm getreten. Wie geht's dir?
Ja, ich meine, nehme ich gern mit, das Ding. schöne Derby-Schramme. Aber ja, gehört dazu. Ich glaube, der Ref hatte heute auch eine coole Linie, vieles laufen lassen, in entscheidenden Situationen auch dann mal eine gelbe Karte gezeigt. Das gehört dazu. Harte Zweikämpfe. Ich glaube, es war sogar mit Baumi. Der hat ja auch mal hier in Aue gespielt. Ich kenne ihn noch von früher. Ist auch nichts böse gemeint. Ich meine, passiert. In Zweikämpfen raschelt's und ist auch okay.
Alles klar, wie feiert ihr heute den Derby-Sieg?
Ja, ich denke, das ein oder andere Kaltgetränk wird jetzt schon bereitstehen.
Ja.
Und ja, ich meine, Samstagabend, ein paar Ideen gibt's schon, aber werden wir dann schauen, wie lang und wohin es geht. Ja.
Genau. Glaubt ihr, werdet ihr nächste Woche wieder mehr Leute im Kader sein?
Ja, ich meine, das ist jetzt schon für uns eine schwere Situation gewesen. Wir haben auch davor gesagt, dass das keine Entschuldigung sein darf, aber brauchen wir nicht drüber reden, wie viel Leistungsträger uns fehlen. Wir waren jetzt froh, dass wir Boris und Peppo zurückbekommen haben. Ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht, dass immer nach und nach ein weiterer Spieler zurückkommt, dass wir eben wieder aus den Vollen schöpfen können, weil ich meine, wir waren heute gut, aber wir können es noch besser und mit dem vollen Kader wird uns das durch die nächsten Wochen sicher ertragen.
Alles klar, also denn nach dem Derby ist vor dem Derby. Cottbus wird heiß, oder?
Ja, es ist das nächste geile Spiel. Geht auch für beide Mannschaften um viel im Cottbus. Die wollen natürlich aufsteigen. Heimspiel, hatten jetzt auch eine schwierige Phase hinter sich. Wir wollen in der Liga wieder dreistellig punkten. Freuen wir uns drauf. Ich glaube, eine geile Stimmung. Ich habe selber dort noch nie gespielt. Aber wird bestimmt auch Spaß machen. Ja.
Alles klar, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Feiern. Und erhol dich gut, Linus.
Dankeschön.
Ciao. Ja, mach's gut.
Ja, wir wussten alle, um was es heute geht, für den Verein und für unsere Fans. Kevin, wie hast du denn die Feierreihe mit der Mannschaft nach dem Spiel wahrgenommen? Also ich glaube, bei den Fans war jetzt auch eine ganz große Erleichterung, natürlich auch neben der Freude bei dem Derby-Sieg, dass es jetzt wieder aufwärts geht, oder?
Ja, also die Erleichterung konntest du bei uns allen spüren. Ich habe mir bei den Toren, du hast nach links geschaut, du hast nach rechts geschaut, ich habe hoch zu dir geschaut, du standst genau hinter mir, kann man auch so viel sagen. Ich habe nach unten geschaut, nur noch erleichternde Gesichter gesehen, und als ja dann nur der Schlusspfiff war, ja, Feier pur, Freude über alles und ja, Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Geht ja weiter im Pokal, aber die Liga ist, denke ich, auch ganz wichtig, und von daher, wir sind alle sehr erleichtert, dass wir mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, die ja so ersatzgeschwächt ist, wie es ja Linus schon gesagt hat, dass wir da so gut bestehen konnten, ne? Hut ab. Ich habe da ehrlich gesagt damit nicht gerechnet, dass wir so gut reinkamen.
Ja, interessant noch bei den Ausfällen. Er hatte noch gesagt, dass Boris Tashi auch wieder zurück ist. Tobias, Boris Tashi, wie fandst du ihn?
Also ich fand, er hat ein solides Spiel gemacht. Also jetzt kein ganz super tolles Spiel. Man hat natürlich wirklich seine Stärken und Schwächen gesehen. Also der Mann hat natürlich wirklich eine tolle Übersicht. Der Mann hat eine richtig, richtig tolle Physis. Der hat einfach richtig, richtig viel Erfahrung. Allerdings ist es auch so, er ist einfach ein bisschen langsam. Mhm. So, das macht's halt schwierig. Also er ist halt nicht so der klassische Konterstürmer, sondern der braucht so einen gewissen Anlauf.
Ich glaube, das ist auch eines der Probleme, warum er relativ unbeliebt ist, dass seine Körpersprache einfach manchmal schwierig ist. Also, dass man bei ihm das Gefühl hat, er gibt nicht alles oder was. Das ist natürlich, sind natürlich Phrasen. Also ich würde ihm das auch nie unterstellen, dass es so ist. Also, aber das ist bei ihm halt sehr abfallend, oder manchmal merkt man ihn halt, nimmt man ihn halt gar nicht wahr. Also das, finde ich, ist auch bei ihm so ein Problem. Du hattest ja noch im Interview angesprochen, Linus Rosenlöcher wurde gefoult oder ich glaube, der Tom Baumgart hat ihm auf die Hand getreten oder so, ne?
Ja, auf dem Unterarm hat er ihn getreten. Ja. Der war ganz blutverschmiert.
Mhm.
So, und das habe ich auch live gesehen, das ist aus einem Zweikampf entstanden. Also die halten sich beide gegenseitig fest, Linus Rosenlöcher kommt zu Fall und Tom Baumgart tritt dann halt auch auf den Unterarm.
Ja. Und einer, der getanzt hat wie ein Brasilianer, den hören wir jetzt.
Steffen Kenser, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg. Schmeckt der heute besonders gut?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein Spiel, schon bei der Auslosung wussten wir, dass es ein richtiges Highlight ist für die Region, einfach, was es den Leuten bedeutet. Und vor ein paar Tagen wurde uns das auch nochmal gesagt. Und für die vielleicht noch nicht dabei waren beim letzten Spiel.
Absolut.
Und ich glaube, wir haben das heute total abgezockt, souverän gemacht, haben das Stadion direkt gekillt. Und so macht man ein gutes Auswärtsspiel.
Auf jeden Fall. Die erste Halbzeit war dir ja wirklich drückend überlegen. Ich finde aber auch, Steffen, du hast dort eine richtig gute Verteidigerleistung abgegeben. Und du hast sogar getanzt wie ein Brasilianer im Strafraum.
Ja, tatsächlich, dass ich mal da vorne auftauche und tatsächlich einigermaßen gefährlich bin. Aber der Pass kam nicht an. Das zeigt mir, dass ich doch eher nach hinten gehöre. Aber ja, wir haben es wirklich gut gemacht. Und ja, wir wussten, wir haben viele Ausfälle, aber das sieht man die Saison. Wir brauchen jeden und jeder war heute da. Und der Sieg, wie Sie es gesagt haben, der schmeckt sehr gut heute.
Das glaube ich. Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Ciao, danke.
Ja, er hat getanzt wie ein Brasilianer, Tobias. Für dich ein sehr starkes Spiel von Steffen Kanser, oder?
Ja, der hat doch einige sehr, sehr gute Tacklings gemacht, genau richtig getimt, also wirklich mit all seiner Erfahrung. Und ich bin ja immer so erstaunt, dass also genau wie Linus ist auch Steffen Kenser echt ein super Typ. Und was ich bei ihm immer so erstaunlich finde, das nimmt mir jetzt hoffentlich keine übel, der hat ja so ganz, ganz dünne Beinchen. ich weiß nicht, ob ich das schon mal aufgefallen ist. Und der erinnert mich so in Teilen so ein bisschen auch an den jungen Thomas Müller, der ja auch immer so dünne Beinchen hatte. Und der macht das aber eigentlich richtig gut. Ich denke, das ist ein guter Sportsmann. Und auch wenn das mal nicht so gut gerade für ihn läuft, so in der Saison, ist es auch keiner, der aufgibt und der aufsteckt, sag ich jetzt mal.
Mir ist auch noch eine Szene in Erinnerung geblieben. Da gab es eine Ecke für Aue und da ist Steffen einmal vor die ganze Tribüne, also für den Gästeblock gegangen, hat nochmal alle animiert, auch mitzumachen. Hast du auch gesehen, Kevin, oder?
Ja, also das fand ich wirklich sehr stark. Da hat er gemerkt, ja, jetzt brauchen wir wieder unsere Fans. Und danach war ja wieder die Stimmung richtig gut da. Also das hat man richtig gemerkt. Auch wir Fans brauchen manchmal solche Momente, dass die Spieler uns wecken.
Ja, weil, also das muss man ja schon sagen, nach der zweiten Halbzeit, da kam Chemnitz nochmal mit vollem Wumms raus. Also ich glaube, sie haben nochmal echt alles in die Waagschale geworfen, um ranzukommen. Und da muss doch diese Szene gewesen sein, also weil es gab ja dann schon einige Ballbesitzphasen und auch so Halbchancen. Aber ehrlicherweise, Tobias Adamczyk von Chemnitz, der Torwart, der hat schon noch ein, zwei richtig gut rausgeholt, ne?
Genau, der hat ja, der ist ein richtig, richtig starker Torwart, muss man sagen. Also ich denke, dass der auch eigentlich viel zu gut ist für die dritte Liga. Für die vierte Liga, pardon. Der gehört eigentlich mindestens in die dritte Liga.
Ja, genau. Es gibt noch eine andere Anekdote, die ich kurz erzählen wollte. Mein Kollege aus Groningen, der war nämlich genau bei zwei Aue-Spielen diese Saison. Und zwar einmal beim Derby gegen Dynamo, 2-0 gewonnen. Auf welcher Seite sind da die beiden Tore gefallen, Kevin?
Die sind, glaube ich, auf der gegenüberliegenden Seite immer gefallen.
Genau, die sind vor dem Gästeblock gefallen. Und wo sind die beiden Tore am Samstag gefallen?
In meinem Bereich.
Ja, also er hat vier Aue-Tore gesehen, jeweils in der ersten Halbzeit. Und keins wurde vor der eigenen Kurve erzielt, sondern alle gegenüber. Also das war auch gut. Und ich war schon so, dachte so schon nach zur Halbzeit, ja, 2-0. Heute endet es wieder 2-0. Und ja, das haben aber auch einige getippt. Ich war vorm Spiel ehrlicherweise gar nicht so optimistisch. Also gerade auch wegen der ganzen Verletzungsmisere aktuell. Einen wollen wir noch herausheben, der diese Woche auch seinen Vertrag verlängert hat. Das wurde ja noch vor dem Derby verkündet, dass Martin Mennel noch um ein Jahr verlängert hat. Und er hat jetzt seine 50.000. Spielminute für Aue in den letzten 17 Jahren ja mittlerweile erzielt. Also das ist Wahnsinn. 3.000 Minuten im Jahr im Schnitt für Aue gespielt. Das ist doch eine krasse Leistung, Kevin, oder?
Das sind Zahlen, die kann man sich doch als Normalsterblicher nicht wirklich vorstellen. Das ist Wahnsinn, dass so ein Spieler so lange bei einem und den gleichen selben Verein spielt. Ja, also unbeschreiblich, dass er noch ein Jahr dranhängt, in die 18. Saison jetzt geht. Und ja, der Junge ist 37, wenn ich richtig lieg. Da wird 38 jetzt bald. Also der ist unser Oliver Kahn. Sagen wir es mal so. Der steht mit 40 noch im Tor.
Also ich glaube, Martin Mendel ist gerade 37 geworden. Aber ja, also er geht ins 38. Jahr, dann nächstes Jahr. Und ja, Tobias, wie bewertest du das denn? Also aktuell ist unser Ersatzkeeper Lord ja ausgeliehen. Also er scheint bei Stuttgart Kickers keine großen Spielminuten zu machen und die Nachfolge wird dadurch wieder um ein Jahr verschoben, oder?
Ja, das stimmt. Aber wenn ich so die Zeichen der Zeit richtig deute, plant man ja auch mit diesem Max Ubich ja, glaube ich, dass er der Nachfolger sein soll. Und der ist ja auch erst 18 und das ist natürlich für oder das ist natürlich ein das ist natürlich noch ein sehr, 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 sehr junger Spieler. Und da muss man natürlich sagen, wenn er noch ein Jahr kriegt, ist das ja ganz wichtig. Ach, verdammt, das heißt nicht Ubich, das heißt Ulich.
Ulich.
Max Ulich. Ulich, genau.
Ja, Nachwuchstalent aktuell, ja, auch schon im Profikader. Und ja, da kann man sagen, Matze hat wieder gekocht.
Matze Heidrich, herzlichen Glückwunsch heute zum Derby-Sieg. Schmecken Derby-Siege besser als normale Siege?
Ja, ich glaube, wir hatten vor 2 Jahren noch eine kleine Rechnung offen. Für alle, die dabei waren, war es schmerzhaft. Und hat uns sehr gefreut, dass wir dann heute mit einer sehr stabilen Leistung, auch über die 90 Minuten, das geschafft haben, heute dann einfach ins Halbfinale einzuziehen. Und das schmeckt heute, na klar.
Das heißt, ihr geht nachher nochmal schön feiern, oder?
Oh nein, das glaube ich eher nicht. Also die Jungs vielleicht, für uns geht's dann schon relativ zügig wieder weiter. Ich bin froh und ich hoffe, dass keiner sich verletzt hat. Groß waren doch ein paar Einschläge heute da waren, ein paar Jungs zusammengetapt heute, die dann spielen konnten. Haben es gut gemacht, schwierige Umstände, viel Widerstand durchs Stadion, Druck drauf. Haben sie gut gemacht, die Jungs.
Das denke ich auch. Gerade die erste Halbzeit wart ihr ja wirklich drückend überlegen. Welche Tugenden haben euch denn in der zweiten Halbzeit geholfen?
Ja, ich glaube, das Ergebnis grundsätzlich, wenn wir 2-0 geführt haben, spielt sich immer ein bisschen einfacher, auch was zu verteidigen. Dann hat man was in der Hand, das setzt auch nochmal ein Stück weit Kräfte frei und lässt einen dann auch ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, komm, noch 10 Minuten, noch 5 Minuten. Und die Jungs haben das gut gemacht. Vielleicht machen wir eher noch das dritte, Chancen dazu waren da. Aber das wäre jetzt schon wieder irgendwie das Haar in der Suppe suchen. Gutes Auswärtsspiel, stabil weitergekommen, sehr gut.
Welche Implikationen könnt ihr heute für das Cottbus-Spiel mitnehmen?
Ja, wird ähnlich emotional, ist wieder ein Ostduell, wo dann auch das Stadion total da sein wird. Sicherlich wird die fußballerische Qualität ein Ticken nochmal anders sein in Cottbus, das wird uns erwarten, aber ich glaube, wir sollten gar nicht gucken, was Cottbus macht. Wir haben heute unsere Qualität gut auf den Platz bekommen, auch über weite Strecken des Spiels, wir waren in der Lage, Torchancen zu kreieren, wir haben 2-0 gespielt. Das sollte man mal schon als Selbstvertrauen mitnehmen.
Das sollten Sie. Gute Heimreise wünsche ich Ihnen.
Danke, ciao.
Ja, apropos Cottbus, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, aber die waren auch im Chemnitzer Heimbereich, haben irgendwie ein paar Schals von Aue abgefackelt oder so. Also interessant, die haben ja auch hier beim RSV Eintracht, Berliner vor Ort, verloren im Elfmeterschießen. Weißt du, wer da spielt, Tobias?
Oh, da musst du mir mal helfen.
Ja, ein ehemaliger defensiver Spieler, den wir auch relativ hart immer abgefeiert haben.
Ach, Sag bloß Louis Samson.
Ja, genau. Der ist nämlich zum RSV Eintracht vor der Saison gewechselt.
Ja.
Der war vorher ja bei Maccabi, mittlerweile in der Oberliga. Und die sind auch Spitzenreiter oder ich glaube zweiter Platz mit Magdeburg. Also Magdeburg oder die steigen wahrscheinlich auf, Magdeburg 2. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Also das ist alles andere als selbstverständlich, dass man auch so eine Pokalleistung macht. Gerade wenn man ja auch in der Liga jetzt unter Druck kommt oder Kevin, ich glaube, Matze Heidrich sind da einige Steine vom Herzen gefallen, oder?
Ja, sicherlich. Also wenn wir ja die zwei Spiele davor uns mal genauer anschauen, was wir ja bestimmt jetzt gleich werden, da ist uns ja aufgefallen, dass unsere Abwehr da gerade in Rostock ein bisschen desolat war. Und jetzt dann wieder so eine Leistung auch gegen, sobald die Chemnitzer ja nur in Ballbesitz waren, konnten sie ja auch gewisse Chancen sicher spielen, zumindest bis zum Strafraumrand. Ab dann war wieder Rosi oder auch Nkansa mit tollen Aktionen immer noch zum Glück rettend dazwischen. Aber wenn wir jetzt die Abwehrleistung in den letzten zwei Spielen davor anschauen, dann müssen wir sagen, haben wir uns sehr gut gefangen.
Ja, absolut. Also klar verbesserte Abwehr, Negativlauf umgedreht, aber im Endeffekt, man darf auch nicht vergessen, es ist halt eine Klasse Unterschied. Und die Regionalliga ist schon nochmal deutlich schlechter. Ich habe mir am Sonntag auch noch das Leipziger Derby angeguckt, das fand ich spielerisch sogar noch viel, viel schlechter jetzt als ein CFC. Also das war teilweise ein Gebolze auf dem Platz da. Also das darf man auch nicht vergessen, dass Aue schon nochmal eine Liga höher spielt. Aber ich glaube, damit haben wir es gut erstmal besprochen, Tobias. Oder willst du noch was zu Chemnitz sagen?
Nee, also grundsätzlich muss ich sagen, also was ich sehr positiv hervorheben möchte, das Staff vom Chemnitz FC ist sehr freundlich gewesen. Und ich habe mich auch gewundert, dass die für den Regionalligisten ja auch so einen riesigen Staff haben. Also die haben ja allein drei Leute für ihr Social Media Team und so. Also habe ich sehr gewundert.
Ja, und Chemnitz war sogar so schlecht, dass wir gewonnen haben, obwohl der unser Kollege auch da war. Also das ist ja schon was, ja. Was Besonderes, dass Thomas mal einen Sieg sieht.
Ja, stimmt. Genau, das war eigentlich was ganz Lustiges. Ich habe immer, Thomas hatte immer gejubelt bei den Toren, da habe ich ihn immer dann noch an der Hand so runtergezogen wieder auf der Stuhl gesagt, so wie ein Kind, Papa, du kannst zu Hause pöbeln, aber nicht hier.
Ja, es geht schon Mitte April im Sachsenpokal weiter, was ich interessant finde, weil eigentlich im Rahmenterminkalender der 1. Mai feststeht, was aber nicht geht, weil Aue am 3. Mai ein Heimspiel gegen Ingolstadt hat. Also klasse Planung auch vom Sächsischen Fußballverband. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie kommuniziert, dass zwei Termine der 9. April sind oder der 16. April. Und am 8. April spielt Aue schon in Saarbrücken, also jetzt wahrscheinlich auf den 16. April hinauslaufen, was dann auch, glaube ich, in der Osterwoche sogar ist. Also völlig, oder eine Woche vor Ostern? Nee, ich weiß es gar nicht. Eine Woche vor Ostern ist das, ne?
Das ist vor Gründonnerstag.
Ah ja, das ist vor Gründonnerstag.
Da wär's sogar ganz interessant, wenn wir, da wir ja erst am Ostersonntag
spielen.
19.30 Uhr zu Hause spielen, wäre ja vielleicht sogar der Donnerstag, der Gründonnerstag, ganz interessant, denn dann könnten ja auch viele zu einem Donnerstagabendspiel gehen, denn der Freitag ist ja Feiertag.
Ja, unser Gegner ist Empor Glaucha. Glaucha ist ungefähr 10 Minuten von Zwickau entfernt, also da könnte es auch noch von Zwickau vielleicht ein paar Besuche geben oder ein paar aufeinandertreffen, da bin ich mal gespannt. An Glaucha ist auch interessant. Ich habe mir heute mal
den Kader. Ich muss dich unterbrechen. Glauchau.
Glauchau, ja, sorry.
Glauchau.
Glaucha ist, glaube ich, ein Stadtteil von Halle.
Richtig.
Und zwar, ich habe mir auch mal den Kader angesehen und da sind relativ viele Jugendspieler von Aue, Chemnitzer FC, Fortuna Chemnitz und Zwickau dabei, Tobias. Weißt du, in welcher Liga Glauchau spielt?
Sie müssten Landesliga spielen, glaube ich.
Genau. Und wer ist der bekannteste Spieler, den man da kennen sollte? Ich kann es auch auflösen. Das ist für mich Marcin Sieber. Der war ja auch mal bei uns relativ lange. Ist wahrscheinlich der bekannteste, den wir haben. Oder Kevin, wen kennst du noch von Glauchau?
Oh, da habe ich mich jetzt noch gar nicht weiter reingeschaut.
Na, André Luge könnte man kennen. Der war, glaube ich, mal bei Chemnitz. Genau, so ein bisschen. Also das sind schon ein paar und das sind ja die, bei denen es vielleicht nicht ganz so zum Profifußball gereicht hat, die aber gerne irgendwie noch weiter kicken wollen. Und auch in solchen Ligen wird ja mittlerweile viel Geld bezahlt.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, um das ein bisschen abzukürzen. Wenn Aue ins Finale kommen würde, würden sie wahrscheinlich gegen Lok dann spielen. Ich denke mal, dass sich Lok gegen Grimma durchsetzen würde und das Spiel würde dann ja auch bei Lok zu Hause dann auch stattfinden. Also wir haben ja auf jeden Fall kein Heimrecht im Finale oder dann natürlich sonst in Grimma. Das als Ausblick dazu.
Das Finalspiel steht ja auch schon fest. Also der Tag, das ist ja der Tag der Amateure, wie es so schön heißt. Und das ist der 24. Mai.
Ja, also auch eine Woche nach dem letzten Spiel in München, ne?
Das stimmt.
Ja, dann schauen wir mal auf das letzte Spiel zurück. Wir haben ja am Sonntagabend 16:30 2:1 gegen Viktoria Köln gespielt. Das war das letzte Spiel einer kleinen Siegesreihe. Es gab ja 3 Siege in Folge gegen Unterhaching, gegen Wiesbaden und dann gegen Viktoria Köln. Und da gab es ein schönes Tor von Anthony Barella zum 1:0 und deshalb hören wir mal direkt rein, wie Anthony das Spiel gesehen hat.
Anthony Barella heute 2:1 Heimsieg. Schönes Tor zum 1:0 von dir. Was ist dir dabei durch den Kopf gegangen, als der Ball da noch so reingeflattert ist?
Ja, erstmal pure Freude natürlich, wenn man als Verteidiger mal wieder ein Tor schießt. Er war, ich habe es gerade schon in anderen Interviews gesagt, ein Stück weit für den Opa meiner Freundin, der vor 14 Tagen gestorben ist. Umso schöner, dass es dann jetzt gerade in der schweren Phase für uns zu Hause geklappt hat.
Nach einem schwierigen Start unter Jens Hertel mit 5 Spielen ohne Sieg gab es jetzt 3 Siege in Folge. Wie bewertest du die Entwicklung unter Jens Hertel?
Ja, das steckt auf jeden Fall harte Arbeit drin. Wir haben jetzt gerade, wie man sieht, auch in den ersten 5 Spielen nichts geschenkt gekriegt. Wir haben auch jetzt die letzten 3 Spiele nichts geschenkt gekriegt. Das ist alles unter der Woche harte Arbeit und im Endeffekt der verdiente Lohn dafür.
Am Mittwoch geht's leider ohne dich, weil du gesperrt bist nach Rostock. Was erwartest du da?
Ich weiß nicht, ob ich mitfahren muss, aber ansonsten grundsätzlich meine Couch erstmal. Ja, aber wird natürlich auch ein schweres Auswärtsspiel. Brauchen wir nicht drum herumreden. Rostock, eine super Mannschaft, hat sich jetzt auch gefangen nach schwierigen Start. Denke mal, dass das Stadion auch voll ist. Absolutes Highlight-Spiel und es ärgert mich natürlich trotzdem, dass ich nicht dabei sein kann.
Marvin Stefanik hatte zuletzt ja ein bisschen die Fans hier kritisiert. Heute war es ein sehr guter Auftritt von den Fans aus meiner Sicht. Über 8000 Zuschauer auch. Wie fandest du die Choreo und Stimmung heute?
Natürlich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gar nicht das mitgekriegt, dass er die Fans kritisiert hat. Weiß jetzt nicht, was er da gesagt hat. Ansonsten 8000 Zuschauer, schönes Wetter, 2-1 gewonnen. Ja, was will man da als Fußballer oder als Spieler mehr?
Anthony Barilla, vielen Dank.
Ja, Kevin, du warst ja auch vor Ort und hast wahrscheinlich auch die Choreo zum Vereinsgeburtstag gesehen. Du warst doch meines Wissens nach sogar auch am Mikrofon, oder?
Ja, das stimmt. Ich war auch am Mikro und habe natürlich auch da wieder die Choreo mit beschrieben. Fand ich sehr schön gemacht mit den Doppelhaltern der Fanclubs und auch in der Mitte halt unser mit der 70 und darunter halt 70 Jahre Wismut Aue. Fand ich eine schöne Sache, sehr gelungen. Und ja, umso schöner auch die Tore von Anthony Barilla und Omar Sijaric. Bei Barilla kann ich mich noch erinnern, vielleicht der ein oder andere, der zugehört hat oder vielleicht auch jetzt im Nachgang noch reingehört hat bei der Übertragung, habe ich mich versprochen. Ich habe tatsächlich gedacht, er wäre Fallmann am Ball und habe mich dann korrigieren lassen vom Micha, meinem Kollegen, dass es Barilla ist. Barilla hatte ich da in dem Moment als offensiven Verteidiger gar nicht auf dem Schirm. Fand ich schön.
Ja, also 79 Jahre war es ja als Choreo, da stand da, glaube ich, auch 79 Jahre oder was auf dem Banner.
Grubenlampe Arbeitsschuh, 79 Jahre ich und du.
Ich hatte das ja auch schon im Interview gesagt, ich fand es auch sehr voll. Spontan waren, glaube ich, auch viele Leute noch mal im Stadion, weil es ja auch Frühlingswetter war. Und du kennst dich wahrscheinlich noch an das Statement von Marvin Stefaniak erinnern, Kevin, oder? Also er hat ja gesagt, wir brauchen mehr Unterstützung bei den Heimspielen.
Ich glaube, er hat das ja auch in dem Sinne so rüberbringen wollen, dass halt nicht, also dass man als Fan auch zu Spiele gehen sollte, wo jetzt beispielsweise Zweitvertretungen kommen, wie jetzt in den nächsten zwei Heimspielen, wo dann logischerweise die Spiele ja eher unattraktiv sind, als wenn Dresden, Cottbus, Rostock oder auch Alemannia Aachen oder sonst wer kommt. Die sind halt logischerweise halt stärker besucht, weil es auch interessantere Gegner sind, auch von Gästefans mäßig. Und da war auch so sein Appell mit an die Fans, geht doch auch mal zu die Spiele. Wir geben trotzdem alles und wollen die Punkte bei uns behalten. Unterstützt uns bitte auch da. Und da kann man ihn eigentlich nur unterstützen, finde ich.
Ja, absolut gutes Statement. Und das ist auch bei vielen angekommen, hat es doch sehr gut. Wir holen mal ein Interview rein mit Omar Sijaric.
Omar Sijaric, heute 2-1 Heimsieg, auch vor stattlicher Kulisse. Dein Tor zum 2-0 war sicherlich ein Traumtor, oder? Wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe schon vorher gesagt, wir haben es echt gut rausgespielt. Nach dem Ballgewinn ruhig geblieben, von links nach rechts verlagert, Fuß, und dann habe ich mir gedacht, dann ziehe ich ab.
Aktuell läuft es bei euch, dritter Sieg in Folge. Ist doch schön, jetzt mit so einer Serie auch unter Jens Hertel zu starten, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben die ersten 5 Partien, war es, glaube ich, manch unglückliche Auftritte gehabt, manchmal auch einfach Punkte unnötig liegen gelassen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir 3 Spiele hintereinander auch gewonnen haben und vor allem auch kaum Gegentore bekommen haben.
Heute haben die Fans den Vereinsgeburtstag, 79. Vereinsgeburtstag, mit einer großen Choreo gefeiert. Ich fand es auch im Stadion lauter als sonst. Wie fandest du die Fans heute?
Ja, ich habe es relativ auch viel mitgenommen, dadurch, dass ich am Anfang erst auf der Bank war. Hat uns alle, glaube ich, auch sehr gefreut. Weil es natürlich auch uns Spieler einfach pusht, muss man einfach sagen. Man merkt es dann schon in jeder einzelnen Aktion, wenn wir die gewinnen, dass die Fans dann auch mitmachen. Und wie gesagt, ich glaube, das hat uns auch ein Stück weit getragen heute.
Mittwoch geht es schon zum nächsten Spiel, englische Woche. Es geht nach Rostock. Was erwartest du da vom Spiel?
Ein sehr schwieriges Spiel. Unser Trainer war ja damals auch bei Ihnen. Und ja, dort in Rostock wird es, glaube ich, nicht so leicht. Gute Fankulisse von Rostock, muss man auch einfach sagen. Sehr lautes Stadion. Müssen, glaube ich, auch die Anfangsphase dort einfach überstehen, weil die da mit viel Wind kommen. Und ja, dagegen halten und wieder 3 Punkte mitnehmen.
Omar Sijaric, vielen Dank.
Kein Problem.
Ja, Tobias, das pusht uns auch, wenn die Fans uns unterstützen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, letztlich gesehen, du spielst natürlich aber auch Fußball auf Profiniveau, natürlich, weil du auch gesehen werden willst, natürlich, weil du die Atmosphäre in einem Stadion aufsaugen willst und so. Also so ein bisschen, also wenn du jetzt innerlich nicht komplett tot bist, dann trägt sich das ja auch.
Ja, ich fand noch ganz bezeichnend, dass der Kicker schreibt, Ciaric aus dem Nichts. Also das war schon auch in einer Phase, wo Aue ziemlich gut war, oder Kevin? Also ich fand gerade die zweite Halbzeit hat man viel weniger gewackelt als in anderen Spielen, oder?
Ja, also ich fand das Spiel generell sehr stark, was der Angriff und der Sturm anbelangt. Da fand ich irgendwie die Kicker-Kritik, so nenne ich sie jetzt mal, fand ich da ein bisschen unpassend, weil aus dem Nichts war es überhaupt nicht. Wir hatten da, glaube ich, davor schon 3-4 gute Chancen, wo der Keeper gut pariert hat, beziehungsweise wir einfach den letzten Pass halt nicht gebracht haben. Und das Tor war jetzt auch sehr schön rausgespielt. Von links wurde da ja Maxi Schmidt, unser damals ja noch neuerer Neuzugang, ich glaube, erst sein zweites oder drittes Spiel war das ja, wurde er ja sehr frei durchgelaufen in die Mitte und sah dann ja halb rechts Ciaric freistehend und ich habe es in der Reportage lautstark gesagt, zieh ab, Junge, zieh ab. Und in dem Moment zog er auch ab und unter die Latte, für mich unhaltbar, da kann auch ein Manuel Neuer so schnell nicht reagieren. Sehr starkes Ding. Und von daher, aus dem Nichts fand ich es eher nicht.
Eine Sache,
das war mit Ansage.
Eine Sache darf diese Saison aber nicht fehlen, das sind die Gegentore in der Nachspielzeit.
Ja, die sind wir ja gewohnt. Nur zum Glück haben wir dieses Mal zwei Tore Vorsprung gehabt und nicht nur eins, sonst wäre es wieder nach hinten losgegangen wie in der letzten Saison sehr häufig.
Ich weiß, ich hatte noch mal aus Spaß geguckt, bei Transfermarkt kann man ja einstellen, wie viel der Platz man stehen würde. Und ich glaube, selbst nach dem letzten Spiel steht Aue noch, würde Aue noch auf dem dritten Platz stehen, wenn man nach der 75. Minute abgepfiffen hat. Also da siehst du auch mal, wie eng die Liga ist und wie viel man am Ende teilweise noch verspielt hat an Punkten, was echt ärgerlich ist. Beziehungsweise wir kassieren einfach am Ende immer zu viele Tore. Zu viele Tore ist auch das Stichwort, weil dann ging es nach Rostock mit über 500 Leuten. Ich glaube, das ist ein Spiel, was wir alle nicht in so einer guten Erinnerung haben. 4:1 hat Aue an der Küste verloren. Das ist übrigens auch der erste Niederlage seit meines Wissens, ich glaube 18 Jahre hat Aue da vorher nicht mehr verloren. Also waren noch nicht so viele Spiele, aber das ist echt beachtlich, dass man auch so gar keine Chance hatte. Also man hatte ja schon das Gefühl, dass die Spieler gar nicht auf dem Platz stehen. Unsere Abwehr stand ja so schnell 0:2. Marcel Bär konnte dann ja noch verkürzen, bevor er sich dann verletzt hat. Aber so ging es ja auch schon mit, ich glaube, in die Halbzeit mit einem 2:1 oder 3:1 sogar schon.
2:1.
3:1 ging es sogar schon in die Halbzeit. Und ja, mit diesem billigen Elfmeter am Ende von Kinsombi wurde ja nochmal dem Ganzen sozusagen die Krone aufgesetzt. Tobias, hast du das Spiel verfolgt?
Ja, leider.
Wie fandst du es?
Naja, es war vorne nichts, es war hinten nichts. Also ich denke, dass Aue ganz große Probleme mit der Körperlichkeit von Rostock hatte, das ist mir ja schon im Hinspiel aufgefallen, dass die ja übelste Hühnier bei sich da drin stehen haben. Und da konnten wir relativ mit unseren doch relativ kleinen Verteidigern wenig entgegensetzen. Wir konnten die nicht gut ablaufen. Wir konnten nach vorne nicht genug Gefahr generieren. Also von dahingehend ist das so, muss man am Ende des Tages auch sagen, eine verdiente Niederlage.
Ich glaube, die Rostocker, die haben sich ja im Hinspiel geärgert, dass sie gewonnen haben, weil sie dann den Hollerbach nicht direkt entlassen konnten. Weil ihr müsst euch ja mal die Bilanz reinziehen vom Daniel Brinkmann. Der hat in 15 Spielen 9-mal gewonnen, 1-mal unentschieden, 5-mal verloren. Ich glaube, Rostock würde auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen mit seiner Bilanz. Also das ist schon krass. Er kam ja von Paderborn 2 unter der Saison. Und Anekdote noch am Rande, Jens Hertel wurde da auch sehr freundlich begrüßt und in der Pressekonferenz wurde ihm nur alles Gute gewünscht und so, also es war schon auch ein sehr herzlicher Empfang jetzt für ihn, also er ist ja da auch nicht, ist ja da sozusagen auch im Guten gegangen und für mich stand im Fokus absolut Majeczak als Innenverteidiger und Niko Vukancic, die ja beide einspringen mussten, weil Steffen Kanser, glaube, verletzt oder erkrankt war und Anthony Barilla war ja wegen der Gelbsperre gesperrt, deshalb war die Abwehr in der ersten Halbzeit gerade ziemlich vogelwild. Aber wir hören mal rein, wie es Erik Majeczak gesehen hat.
Erik Majeczak, willkommen zurück. Heute 1:4 Niederlage in Rostock. Wie fandest du das Spiel?
Ja gut, wenn man 1:4 auswärts verliert, kann man jetzt nicht von einem guten Spiel reden. Das ist uns allen bewusst. Die erste halbe Stunde haben wir völlig verschlafen. Ja, sind dann folgerichtig auch in Rückstand geraten. Kamen dann besser ins Spiel rein. Bis zur Halbzeit haben wir das dann ganz gut gemacht. Die letzte Viertelstunde wollten uns dann in der Halbzeit nochmal was vornehmen. Ich denke, das ist uns dann ganz gut gelungen. Aber ohne jetzt durchschlagskräftig zu sein. Ja, und dann kriegt man hinten noch irgendwie so das vierte, so ein Elfmeter, so ein billiger Elfmeter. Ja, passt zum Abend heute. Es war einfach nicht ausreichend.
Vor dem einen Tor gab es eine umstrittene Szene im Mittelfeld. Denkst du, dass es faul war?
Ich weiß gar nicht genau, welche Situation das war, aber ich glaube, es war ein Pascal Fallmann, wenn ich alles erinnere. Ja, ich muss mir nochmal angucken. Für mich jetzt gleich direkt nach dem Spiel schwer zu beschreiben. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
In der Abwehr gibt es ja einige angeschlagene Leute oder Leute, die jetzt gerade zurück sind, wie zum Beispiel auch du. Was denkst du, welche Rolle spielt das heute?
Naja, für mich und Wuki war es natürlich nicht einfach. Ich meine, wir kommen aus einer relativ langen Verletzung, waren gerade mal eine Woche im Training, aber durch die Sperrungen von Brille und Steffen Kanzer musste man ins Feuer springen. Ja, war natürlich nicht optimal, aber es geht weiter. Wichtig war, dass wir wieder Spielpraxis haben und das dann hoffentlich uns ja in den nächsten Wochen wieder hilft.
Am Sonntag geht es schon gegen Waldhof Mannheim, die heute auch ein turbulentes Spiel hinter sich haben. Was erwartest du da?
Ja, ähnlich wie jedes dritte Spiel. Ich denke, Waldhof Mannheim steht hinten drin. Für die ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel. Da wissen wir, was auf uns erwartet. Und ja, wir wollen natürlich nach der 4-1-Schlappe hier eine Reaktion zeigen. Vor allen Dingen zu Hause unseren Fans wieder was bieten. Und ja, dann wieder zurück in die Erfolgsspur finden.
Fans ist das Stichwort. Heute auch 500 Fans unter der Woche in Rostock mit dabei. Ich finde, man konnte sie auch bei ein, zwei Situationen hören. Was fandst du den Fansupport heute?
Ja, wie immer, Chapeau. Ich denke, unter der Woche so eine lange Auswärtsfahrt auf sich zu nehmen, da können wir froh sein, solche Fans zu haben. Ich wiederhole mich immer wieder, aber es ist einfach Fakt. Ja, Dankeschön und sorry für die Leistung und eine gute Heimreise allen Fans. Und wir sehen uns am Sonntag im Stadion.
Erik Majetschak, vielen Dank.
Ja, es war ein gebrauchter Tag. Ich glaube, die Szene des Spiels war wahrscheinlich die Verletzung von Marcel Bär. Kevin, was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Also ich habe es im Stadion ehrlicherweise nicht so gut gesehen. Also man sieht es natürlich auf diesen Kameras total krass. Also er ist da ohne Fremdeinwirkung, knickt er da quasi um. Und du konntest schon sehen, dass er halt schwer verletzt ist. Aber das das war wahrscheinlich schon die Szene des Spiels, oder Kevin?
Ja, also meiner Meinung nach auch der Knackpunkt, weil danach begann auch ein bestimmtes Kopfrattern bei uns, das Kopf, die Überlegungen, was passiert, und dann hat man es halt noch schwerer mit der Kopfsache halt. Man überlegt zu sehr, wie man das jetzt ersetzt, wie man die Spieler ersetzt, auch auf dem Platz untereinander sind dann noch mehr Fehlpässe meiner Meinung nach gekommen. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe es im TV im Einzelstream mir angeschaut und es war eine bittere Szene, das zu sehen, und man konnte es gleich sehen, dass es nicht gut aussieht. Und danach, ich glaube am Tag darauf, wurden wir ja gleich darunter, also kam ja die Info, dass es die Achillessehne tatsächlich ist, und jeder weiß, Achillessehnenriss, da fällt man ganz schnell mal jetzt ein Dreivierteljahr aus, also die Saison ist gelaufen. Sehr bitter.
Für ihn das Positive, dass sein Vertrag dann sich auch direkt verlängert hat durch die Anzahl der Einsätze. Also das ist ja doch ganz gut, dass er dann seine Reha auch dann machen kann und dann vielleicht für uns auch nochmal spielen kann. Was mir noch im Kopf geblieben ist, der Niko Vukancic wurde sogar noch vor der Halbzeit ausgewechselt. Also das wirkte wie eine Enttäuschung oder eine Verärgerung. Ich glaube, sie haben ist auch mit Härte ein bisschen nach einem der Gegentore aneinander geraten oder so. Also ich glaube, er hatte auch keinen guten Tag natürlich, aber auch keine gute Laune. Und meines Wissens hat er sich dann auch ein bisschen verletzt. Und vielleicht liegt es aber auch daran. Aber für mich wirkte das in dem Moment sogar wie so eine Art Strafe für die schlechte Leistung oder natürlich auch für die Unfitheit, die er hatte mit Erik nach der langen Verletzung. Ja, war für die Innenverteidiger, wie gesagt, schon kein guter Tag. Und ein guter Tag, fand ich, war es aber im Gästeblock. Also das hatten wir ja gerade schon gehört. Das waren über 500 Fans da unter der Woche, was echt eine Reise ist. Ich glaube, 4-5 Stunden fährt man, ja, 5-6 Stunden fährt man wahrscheinlich mit dem Bus eher aus dem Erzgebirge hoch. Ich alleine habe ja schon 3 Stunden hier von Berlin aus gebraucht. Also das ist schon krass, dass so viele Leute da waren. Und insgesamt waren auch über 24.000 Zuschauer da an einem Mittwoch. Hansa ist schon echt immer noch ein Riesenclub. Ja, Tobias, noch was zum Spiel?
Nee, also die Verletzung von Marcel Bär, die ist natürlich richtig, richtig bitter, weil wir jetzt natürlich, weil Marcel Bär ist, das hat so ein Spieler, der ist einfach mindestens gehobenes Drittliga-Niveau. Also von dahingehend, das ist halt auch einer, wäre seine Karriere an ein, zwei Stellen besser gelaufen oder anders gelaufen, hätte der auch dicke zweite Liga spielen können. Und der Mann ist jetzt auch schon 32, da danach ein Dreivierteljahr auszufallen, das ist natürlich enorm schwer. Und wir können natürlich nur hoffen, dass er in etwa alter Stärke wieder zu uns zurückkommt und dass wir da vielleicht auch in der neuen Saison noch nur ein, zwei Leute finden können, die ihn da auch einigermaßen würdig ersetzen können.
Ja, dann wünschen wir ihm gute Besserung an der Stelle und schauen mal aufs Mannheim-Spiel. Ich war leider nicht vor Ort, weil ich krank war über eine ganze Woche. Also ich war nach dem Rostock-Spiel direkt krank und das nächste, was ich dann gemacht habe, war Chemnitz. Aber ich glaube, Kevin, du warst wieder im Stadion, ne?
Genau. No. Dieses Mal nicht am Mikrofon, da habe ich es meinen Kollegen wieder übergeben, aber ich saß mit im Stadion und fand, dass die Abwehr dieses Mal gefestigter gewirkt hat. Die Fünferkette hat wieder funktioniert, auch die Innenverteidigung war dieses Mal sehr gefestigt und ich finde einfach eine unnötige Niederlage mit einem gewissen Beigeschmack, da niemand so richtig weiß, warum jetzt Mannheim genau gewonnen hat. Weil das Tor, ich glaube, die Mannheimer wissen bis heute noch nicht, wie sie das Ding reingehauen haben. Aber das gehört leider zum Fußball dazu, dass es auch mal solche Momente gibt, wo der Gegner ein bisschen mehr Glück hat als wir.
Naja, ich glaube, das 1-0 von Felix Lohkemper, das war kurz vor der Pause, genau 38. Minute. Da kann man schon sagen, der Ball ist reingekullert. Also der hat ja so viel Spin. Und also das war mehr als ärgerlich, aber aus meiner Sicht, ich fand das ganze Spiel sehr inspirations- und ideenlos und mir fehlte so ein bisschen die Idee, wie wir da überhaupt ein Tor schießen sollen. Also klar gab es schon ein paar Leute, die sich da auch ein Herz genommen haben und nochmal aus Mannheimer Tor geschossen haben. Lune, Klausen, Jakob hat auch nochmal einen kurz vor Schluss gehabt. Barilla hatte noch einen Volley, der ganz gut war. Aber Tobias, es war schon wahrscheinlich eines der schwächeren Spiele insgesamt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war insgesamt ein sehr schwaches Drittligaspiel. Also, was eigentlich auch gar keinen so Sieger verdient hätte. Also, letztlich gesehen, da gebe ich Kevin ja schon total recht. Also, nach vorne ging halt eben einfach zu wenig. Also, es war wirklich ein bisschen inspirationslos. Und dass man einfach auch sagen muss, das war wirklich ein schwaches Drittligaspiel. Das war auch nicht schön anzusehen.
Ja, in der Tat. Ja, jetzt stehen zwei Spiele an. Wir spielen erst gegen Cottbus. Da hatten wir ja schon auch eine kleine Einschätzung von Matze Heidrich gehört und von Linus Rosenlöcher. Kevin, was erwartest du vom Spiel in Cottbus? Also, sie sind sicherlich gerade nicht in so einer Topform, wie sie mal waren. Also, sie straucheln auch ein bisschen. Jetzt aus dem Landespokal geflogen. Haben wir eine Chance, oder?
Ja. Also rein theoretisch hat man in dieser Liga gegen jeden Gegner eine Chance. Nur muss man halt sagen, wenn wir die Leistung bringen, so wie jetzt im Derby, dann haben wir eine deutlich größere Chance als vermutet. Aber ich sehe es mal so, Cottbus wird jetzt weiterhin versuchen, oben dran zu bleiben und möchte sich natürlich jetzt nichts nehmen lassen als den Aufstieg. Und von daher wird es, denke ich, ein heißes Derby mit einem stark bis ganz vollen Gästeblock und auf Hochdeutsch gesagt, schauen wir mal, was wird.
Ja, ich glaube, in der Lausitz sind sie sogar heißer auf das Duell als Aue aktuell. Ich weiß halt auch nicht, wie viel, also klar, viele Leute werden kommen, aber ich hätte jetzt auch sogar gedacht, dass das noch schneller alles weg ist. Also mal sehen. Tobias, bist du vor Ort? Nee, schaffst du leider nicht.
Nee, ich schaffe es leider auch dieses Wochenende nicht. Also ich bin halt immer jetzt sehr, sehr gut verplant und verbucht. Und also ich muss halt wirklich gucken, dass ich auch Wochenenden Zeit finde. Weil ich meine, Leipzig-Cottbus bist du, glaube ich, mit dem Zug 2 Stunden unterwegs hin und zurück. Und obwohl ich auch gern wieder mal in der Oberlausitz wäre. Also so ein bisschen, ich war ein paar Mal in der Oberlausitz, so bei Stolpen und so. Das ist schon schön, obwohl ja Stolpen und Cottbus jetzt natürlich auch ein Stück weit weg sind.
Warst du schon mal im Stadion? in Cottbus?
Nee, ich war noch nie im Stadion der Freundschaft.
Du schon mal, Kevin?
Nein, ich auch noch nicht.
Ich war in der Tat bei dem Testspiel vor 5, 6 Jahren, gab es mal im Sommer ein Testspiel. Ich glaube, da hat sogar noch Testrot in Aue gespielt. Das ist wirklich lange her. Und das letzte Mal, dass wir da ein Ligaspiel gehabt haben, war 2016. Das war unter der Woche so 0-0. Und ja, das war kein gutes Spiel. Wer ist denn der Spieler, den man bei Cottbus im Blick haben sollte? Kevin.
Lass mich mal kurz schauen.
Ich würde sagen, Timmy Thiele als Stürmer.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es gerade sagen, Timmy Thiele, der sehr torgefährlich ist. Vielleicht auch, da werden noch so, Cigerci fällt mir da gleich noch ein, der im Mittelfeld sehr viel Ballkontrolle und sehr gut verteilt.
Mhm.
Und natürlich ihre Nummer 1, Elias Bethke, der eine starke Torhüterleistung auch fährt.
Genau, also der hat ja bisher auch die Saison 9-0 gespielt und ist somit ja auch sozusagen auch die Nummer 1 bei den Weißen Westen.
Ja, ganz interessant, wenn wir uns ja da mal die Spielernummer anschauen. Das ist mir schon im Hinspiel aufgefallen. Da die Nummer 1 bei Cottbus ist eigentlich Alexander Sebald. Und Elias Bethke hat die Nummer 12. Auch sehr interessant, weil sonst ist ja die Nummer 1 immer ihr Stammtorhüter.
Ein Ex-Auer ist auf jeden Fall auch da, und zwar Maximilian Ponitschew. Der war ja bei uns nicht so erfolgreich. Ich glaube, bei Cottbus hat er auch seit Jahren eine ziemlich gute Leistung. Und ja, die setzen gerade auch alles auf die Karte Aufstieg. Und die setzen, sieht man ja auch daran, dass sie jetzt mit Pele Wollitz auf jeden Fall auch weitermachen wollen. Pele Wollitz wird ja nicht Sportdirektor, wie er angekündigt hat, sondern wird Trainer. Aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass jemand unter Pele Wollitz Trainer spielen will. Also ja, ist vielleicht auch für die bessere Entscheidung. Danach geht's am Samstag gegen Stuttgart 2. Ich glaube, das Spiel ist um 14 Uhr, richtig, Kevin, oder?
Du erwischst mich aber jetzt sehr unvorbereitet immer. Ja, genau, 14 Uhr, Samstag, am 5. April.
Das Hinspiel haben wir ja knapp gewonnen, wenn ihr euch erinnert. Da gab es ja schon eine Niederlagenserie und Pavel Dotschev stand zur Disposition. Aber im Heimspiel ist wahrscheinlich Aue schon deutlich Favorit, oder Kevin?
Ja, also tabellenmäßig muss man ja einfach dazu sagen, dass Stuttgart 2 jetzt im Abstiegskampf spielt. Und auch wenn sie meiner Meinung nach starke Spieler haben, also mit einer der größten Kaderwerte, glaube ich, liegt halt einfach daran, weil es eine Zweitvertretung ist. Und das ist auch so die Schwierigkeit, gerade für uns dann als Reporter. Wie willst du dich auf Zweitvertretungen vorbereiten, wenn die dann doch mal mit der ersten Mannschaft immer mal die Spieler tauschen? Das ist sehr schwierig für uns.
Den Sesser haben sie auf jeden Fall. Nikolas Sesser, genau. der war ja auch mal in Aue. Ist da auch Stammspieler, den könnte man noch kennen. Er war ja bei Pferd vorher.
Dann haben sie noch Dominik Notnagel, den könnten sie kennen. Dann Dominik Drabrandt, den könnte man auch kennen. Der ist Torhüter, aber bei der TSG Hoffenheim gespielt. Und ja, also die haben das schon. Also sie haben einen ziemlich großen Kader. Und auch mit sehr vielen talentierten Spielern, also.
Und zuletzt auch in Saarbrücken gewonnen. Also da haben sie, glaube ich, alle Saarbrücker geärgert. Dadurch hat Saarbrücken ja auch so ein bisschen oben federn lassen. Ja, aber wir sind mal gespannt. Ich hoffe auch, dass viele Leute da kommen. Das geht ja schon fast in die Osterzeit rein, aber ja, das ist eine Woche vor den Osterferien noch. Also da sollten ja schon auch einige Leute Zeit finden. Am Samstagnachmittag ist ja auch mal eine fanfreundliche Anstoßzeit nach den ganzen Sonntagsspielen. Ich bin mal gespannt. Ich selber kann leider nicht hin, aber ich bin gespannt. Ja, zwei oder ein größeres Thema haben wir noch, und zwar der erste Neuzugang für die nächste Saison steht fest. Tobias, was hast du denn gedacht, als du vom neuen Stürmer gehört hast?
Na, ich hatte den tatsächlich schon länger im Blick. Also ich war ja, habe ja früher auch mal in Jena gelebt und habe den Verein da auch so ein bisschen weiterverfolgt. Und gerade am Anfang der Saison habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, das könnte ja tatsächlich auch einer sein, der uns auch tatsächlich weiterhelfen kann. Also es handelt sich hier um Erik Weinhauer. Und der hat eigentlich eine ganz, der hat eigentlich eine ganz, ganz spannende Vita. Denn der hat, der spielt ja in Jena und hat aber auch mal in Erfurt gespielt. Mhm. Und der hat natürlich auch eine sehr, also das ist wirklich, wirklich ein guter, sag ich jetzt mal. Weil sozusagen, der ist ja offiziell Mittelfeldspieler, hat aber praktisch in der Saison in 23 Spielen 16 Mal getroffen und hat aber vorher 2 Jahre in Erfurt gespielt. Und hat dort in 47 Spielen nur 7 Mal getroffen. Und das, und ich glaube, das ist halt so, so, so eine kleine Wundertüte, weil man natürlich nicht so ganz weiß, ob der jetzt in, ob der jetzt einschlägt in Aue oder nicht, weil natürlich der, der Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga ja, ja doch schon ein großer ist. Also es gab zum Beispiel das Spiel gegen Hertha Zehlendorf, wo er, glaube ich, 4 oder 5 Mal getroffen hat. Dann gab es mal eine Reihe von Spielen, wo er gar nicht getroffen hat. Die letzten 2 Spiele hat er wieder getroffen. Also ich bin gespannt, ob er einschlagen wird.
Ja, interessante Vita auf jeden Fall. In Quedlinburg geboren, also aus Sachsen-Anhalt. Dann in der Jugend vom 1. FC Magdeburg gespielt, dann nach Braunschweig gegangen. Dann mal bei Gifhorn in der Oberliga. Dann war er in den USA, kam er zurück, ist er zu Wernigerode gegangen. War ja ein halbes Jahr in Wenningerode und dann halt Erfurt und Jena. Ich glaube, in Jena ist er auch ziemlich unbeliebt wegen dem Transfer gewesen oder sagen wir mal umstritten. Was ich sehr interessant finde, er ist offiziell hängende Spitze. Wäre ja auch jetzt eine Position, die bei uns gar nicht so besetzt wird oft. Also ich weiß nicht, wie das genau ins Spielsystem passt. Also wir spielen ja schon meistens mit einem echten Stürmer. Interessant finde ich so ein bisschen die Begleitumstände. Also Aue soll ja schon sehr lange an ihm dran sein. Man hat ja angeblich auch schon im Januar angefragt. Spannend dabei ist, dass er eine Klausel hat im Vertrag. Also es ist die Rede von meines Wissens nach so 35.000 Euro, die jetzt an Ablöse 40.000 Euro schreibt die OTZ aus Thüringer Zeitung, die angeblich jetzt fällig geworden sind. Und im Winter war man wohl nicht bereit, so viel Ablösesumme zu bezahlen. Also hat Jena wohl mehr Geld gefordert. Pikant daran finde ich noch, dass sich jetzt der Trainer von Jena über ihn beschwert hat. Habt ihr das mitbekommen?
Nö.
Weit weg von Professionalität. Der neue Trainer von Jena, Volkan Uluc, hat gesagt, es geht nicht um den Wechsel, den ich den Spieler gönne. Was mir sauer aufstößt, ist, dass Weinhauer bereits Monate vor dem Transfer im Shirt vom FC Erzgebirge hat abrichten lassen. Er vermisst Sensibilität und Einfühlsamkeit nur einen Tag nach dem Pokal aus. Jena hat nämlich im Pokal gegen Meuselwitz verloren. Und dazu fällt mir nur ein, also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass solche Transfers Monate, wochenlang feststehen. Und irgendjemand wird jetzt ein Interesse dran gehabt haben, dass es jetzt verkündet wird, auch damit diese Spekulationen seitens von Boulevardmedien halt aufhören und man da halt jetzt ein bisschen Ruhe hat. Oder Kevin, ich meine, es ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter, dass man jetzt die Spekulationen beendet. Wer wird denn jetzt der Nachfolger oder erstmal Ersatz für Bär, oder?
Ja, also zumal ja auch mittlerweile dann andere Gerüchte um Weinhauer ja kamen, dass er angeblich zu Rostock wechseln sollte oder auch Saarbrücken. Also beispielsweise bei transfermarkt.de stand die Wahrscheinlichkeit ja bei knapp 50%, dass er ja zu Saarbrücken wechselt. Und wenn man sich die aktuelle Tabellensituation ja anschaut, ist ja auch Saarbrücken jetzt ein guter Kandidat, dass man da junge Leute für die zweite Liga holt. Das wäre natürlich nochmal ein anderer Schlag gewesen. Somit hat er sich für uns entschieden und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sache. Finde ich sehr schön, dass er zu uns kommt. Sehr interessanter Spieler, wie es schon Tobias gesagt hat.
Ja, finde ich auch spannend. Also auch die Berichterstattung, er war 2-mal beim Heimspiel und hat sich dann auch von der Atmosphäre beeindruckt gezeigt. Also das hat ja Matze Heidrich auch so verlauten lassen. Und ist natürlich jetzt ein Risiko, auch dass man jetzt sich auf so einen Spieler jetzt festlegt, der wahrscheinlich auch einen Großteil des Gehaltsbudgets brauchen wird, aber wahrscheinlich hat man auch anders gar keine Chance, jemanden von der aktuellen Qualität zu bekommen. Oder Kevin, also das ist ja schon auch wahrscheinlich der Schlüssel, dass man früh die Vertransfers unter Dach und Fach bringt.
Ja, also ich glaube schon, dass da, ich glaube, man hat ja auch gehört, dass man ihn schon eher holen wollte und beziehungsweise auch jetzt sofort am besten noch
im Winter
jetzt schon sofort holen wollte. Auch im Winter schon. Ich glaube, haben nicht die Gerüchte schon letzten Sommer begonnen, dass man ihn schon im Sommer mitholen wollte und dann im Winter wurden sie nochmal ein bisschen aufgefacht. Sei es drum, jetzt haben wir ihn und ich glaube, die Klausel, dass er ja aussteigen kann aus dem Zweijahresvertrag, er hat ja erst letzten Sommer den Vertrag verlängert, deswegen kam er im Sommer nicht zu uns. Zweijahresvertrag hat er ja damals unterschrieben und in der Klausel, die besagt nämlich, dass er den Verein wechseln kann, wenn Jena nicht in die dritte Liga aufsteigt. Und Stand jetzt ist es ja Jena nicht, die aufsteigen. Sie sind, glaube ich, weit entfernt von Platz 1, von der möglichen Relegation. Demzufolge haben wir die Klausel ausgenutzt, zahlen zwar die knapp 40.000 oder wie viel es auch sein sollen und haben hoffentlich einen optimalen Stürmer gefunden, der vielleicht auch die Position von Boris Taschi besetzen kann als offensives Mittelfeld.
Das wäre natürlich auch eine Option. Boris Taschi ist übrigens ein spannendes Thema. Ich habe mir das mal angeguckt, weil es ja auch gerade Kritik an dem Berater gibt. Also, dass der Berater den Wechsel jetzt angeblich durchgestochen hat. So lese ich das zumindest aus meiner Sicht jetzt raus. Wisst ihr, wer noch bei dem Berater unter Vertrag ist?
Da vermutlich Boris Taschi.
Taschi und noch ein anderer Winterneuzugang. Und zwar Maximilian Schmidt, den man dann stattdessen statt Weinhauer geholt hat. Also, ich weiß nicht, welches Karussell da gedreht hat. Und das ist nämlich ein Spielerberater, der, glaube ich, aus Kürten kommt, das ist bei Köln, und der Agent, der hier so im Osten unterwegs ist, den kennst du bestimmt auch, das ist nämlich Sören Eismann.
Ah, da war doch mal Fußballspieler bei Jena.
Genau, also das ist alles kein Wunder, dass jetzt hier, dass sich das so im Aue-Jena-Kreis, das ist so die die Region, wo halt die Spielerberater aktiv sind. Und ich glaube auch für Erik Weinhauer ist sicherlich auch ein Argument, ihn nach Aue zu spielen, nach Aue zu kommen, weil er dann in 2,5 Stunden zu Hause ist bei seiner Familie und er dann ja auch weiter hier im Osten ein bisschen aktiv bleibt, wenn er dann aus dem Harz auch kommt. Ja, also ich finde es interessant. Also, und bin mal gespannt, ob da noch ein zweiter Stürmer geholt wird. Wahrscheinlich brauchen wir ja noch eine andere Verstärkung. Ja, Tobias und Kevin, ich würde mal sagen, habt ihr noch ein Thema?
Naja, also wir könnten natürlich nochmal so ein bisschen einfach ganz, ganz, ganz toll erwähnen irgendwie, dass es einfach super ist, dass Martin Mendl einfach doch nochmal ein Jahr verlängert hat. Das finde ich richtig gut. Also ich meine, letztlich gesehen, ob er jetzt wirklich bis 40 durchhält, das weiß ich nicht, aber dennoch ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Botschaft. Dennis Pepic, das fand ich übrigens ganz, ganz spannend. Wir haben nämlich so ein kleines Gespräch mitgehört von den Kollegen. Und also Thomas und ich, dass er meinte so, dass da überhaupt noch gar keine Gespräche geführt worden sind und dass er sich einfach mal überraschen lässt, was dann so, wie es dann jetzt so für ihn weitergeht und ob er vielleicht nicht doch nochmal den Sprung in die zweite Liga wagt.
Ich glaube, bei Menis Pepic ist das Ding, dass Pavel Dotschev nicht mehr da ist und er hat vielleicht nicht die Lust, sich unter Jens Hertel so durchzusetzen oder fühlt sich da nicht genug gehätschelt und getätschelt. Also Menis Pepic hat ja, glaube ich, unter Dotschev bei 3 Vereinen mindestens gespielt. Rostock noch und meine sogar auch Paderborn vorher. Also das ist, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, aber eigentlich ist ja auch Menis Pepic unter Hertel, zumindest wenn er jetzt fit ist, Stammspieler. Kevin, oder?
Ja, aber da muss ich schon fast dagegen halten, dass mir da unsere zwei Mittelfeldmotoren Lune und Fabisch sehr gut gefallen haben. Und vielleicht mache ich da jetzt mal die Diskussion leider nochmal auf um Jona Fabisch, was mir ja überhaupt nicht gefallen hat, diese provokanten Posts zu seiner Person nach dem Spiel in Rostock. Also das, finde ich, hat nichts mit our Fangemeinschaft zu tun, dass wir nur wieder auf einen Spieler rumhacken, auf Hochdeutsch gesagt. Weil wie da unser Fabisch angegangen wurde mit, man soll ihn sofort raushauen, tut mir leid. Jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder hat eine schlechte Phase. Und man hat es ja jetzt auch wieder in Chemnitz gesehen, was für Pässe er spielt. Die sind sehr gut durchdacht, sehr präzise. Natürlich ist auch mal bei 10 Pässen einer daneben, aber ansonsten finde ich, Kritik sollte im Rahmen bleiben.
Ja, naja, ich glaube, das liegt auch daran, dass er ja natürlich jetzt auch erstmal Stammspieler war und vorher hat er ja nur die Jokerrolle gehabt und er steht dadurch natürlich auch ein bisschen mehr in der Aufmerksamkeit und das ist natürlich auch eine Person, die mehr auffällt durch ihr ganzes Äußeres und so. Also das ist natürlich schon auch immer ein Argument in Aue leider, ja. Also das ist nicht immer rassistisch alles, was dann so geschrieben wird, aber ja, das geht dann teilweise schon auch in die Richtung, die ich unangemessen finde und da sollte sich ja auch jeder mal überlegen, was das überhaupt bringt, eigene Spieler auch auf die Art und Weise irgendwie zu beleidigen oder zu kritisieren. Also ich kann auch nur sagen, wenn ich nach dem Spiel unsere Spieler sehe, es ist niemand froh, wenn wir irgendwo verlieren. Es verliert niemand gerne. Und wenn Leute so tun, als ob man irgendwie mal sozusagen absichtlich eine schlechte Leistung bringt, das ist absoluter Schwachsinn. Das können auch nur Leute erzählen, die noch nie Fußball gespielt haben. Oder Tobias?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich gesehen ist der Jonas Habisch ja noch ein sehr junger Spieler, der hat lange gebraucht sozusagen, um die Nähe der Stammplätze zu kommen hatte, unter Pavel Dotschow ja auch den, glaube ich, relativ schwierigen Stand und der aber allmählich jetzt auch in die Rolle eines Drittligaspielers reinwächst, weil er auch vorher kaum gespielt hat, solche bei Magdeburg zum Beispiel.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Geht ins Stadion gegen Stuttgart 2 und natürlich auch zum Auswärtsspiel. Die Mannschaft braucht euch. Die Saison wird jetzt nicht einfach ausklingen gelassen, sondern es geht nochmal um viel für unsere Mannschaft. Und ja, bleibt uns gewogen. Empfehlt uns weiter. Ist auch immer schön, wenn ihr uns im Stadion anspricht. Tobias freut sich auch immer, wenn er erkannt wird, würde ich mal jetzt für ihn mitsagen. Also ja, empfehlt uns gerne weiter. Ist auch wichtig, wenn ihr uns gut findet. Hört den Steigerfunk und bis dann. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Immer dran denken. Chemnitz ist kaputt.
Chemnitz ist kaputt.
Chemnitz ist kaputt.